Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Elena Rybakina zieht aus dem Turnier raus. Iga Świątek ist auf jeden Fall ganz klar eine Runde weiter. Und auch bei den Herren gab es das ein oder andere wirklich überraschende Ergebnis. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis-Talk. Mein Name ist Andreas Thies, wieder an meiner Seite Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Wir machen das heute wieder wie beim letzten Mal, dass wir jetzt um 23.39 Uhr gerade aufnehmen. Und wir nehmen den ersten Teil zusammen auf und den Rest bekommt ihr denn, alles was in der Nacht passiert ist, bekommt ihr dann noch von mir in einem kleinen Solo-Teil. Wir müssen allerdings als erstes über eine Nachricht sprechen, die heute Nachmittag dann kam. Elena Rybakina hat rausgezogen aus dem Turnier, aus dem Frauenturnier. Sie hatte die erste Runde noch gewonnen mit 6:1, 7:6 gegen Destiny Ayava. Und heute, kurz bevor sie den Platz hätte betreten sollen, gegen Jessica Ponchet, hat sie rausgezogen. Zum siebten Mal seit Anfang des Jahres, dass sie ein Turnier nicht beenden kann. Nicht aufgrund einer Niederlage, sondern aufgrund eines, entweder eines gesundheitlichen Vorfalls oder was anderes. Auf jeden Fall, sie kann nicht antreten. Und das verschiebt die ganze... Ja, verschiebt so ein bisschen die Tektonik dieses Draws, vor allen Dingen der obere Hälfte.
Ja, auf jeden Fall. Also, weil sie war ja Herausforderin Nummer 1 dort oben für Iga Świątek. Sie war eine der Mitfavoritinnen hier auf den Titel. Sie hat noch nicht so große Erfolge in New York erzielt wie bei den anderen Grand Slams, aber an sich kamen ihr die Bedingungen hier perfekt entgegen. Und es ist halt einfach schon eine schräge Geschichte. Also eigentlich hat das Ganze ja angefangen damals in der Sandplatzsaison 2023, wo sie bei den French Open in der dritten Runde nicht antreten konnte mit dem, was damals wahrscheinlich, auch wenn es nie so ganz direkt kommuniziert wurde, zumindest von dem, was ich gefunden habe, war es wohl Covid. Und seitdem erleben wir das immer wieder, dass sie mit was auch immer für Gründen rauszieht aus Turnieren. Und sie, wenn wir das jetzt mal angucken, spielt ja eigentlich ein sehr gutes Jahr, zumindest wenn sie dabei ist. Aber immer wieder ist sie dieses Jahr in die Situation gekommen, gerade bei großen Turnieren, dass sie 2, 3, 4 Runden gut aussah und dann nicht mehr antreten konnte. Und es macht überhaupt keinen Sinn zu spekulieren, warum das jetzt so ist. Eine Möglichkeit habe ich jetzt in den Raum gestellt. Das ist auch so ein bisschen die immer wieder genannt wird, zu der sie sich ja aber nicht äußern will. Sie ist da ja sehr entschieden, wenn sie in den Pressekonferenzen darauf angesprochen wird. Sie lässt sich ja auch überhaupt nicht in die Karten gucken, was bei ihr los ist. Es ist auf jeden Fall eine schräge Geschichte, denn sie ist total relevant. Sie ist auf jeden Fall eine der 3 besten Tennisspielerinnen der Welt. Nur ist sie eben im Moment meist nicht dabei, wenn die Entscheidungen fallen.
Es ist wirklich enorm erstaunlich. Wir haben das ganze Jahr eigentlich darüber gesprochen. Wir haben die Big Four mit Świątek, Sabalenka, mit Goff und dann auch mit Rybakina. Aber Rybakina ist irgendwie aus dieser Rechnung so ein kleines bisschen rausgefallen, weil es ist nicht sicher genug, dass sie jedes Mal wieder antritt, beziehungsweise dass sie so ein Turnier dann auch beenden kann. Und wir wissen zu diesem Zeitpunkt nicht, was der Grund für die Aufgabe ist. Ich habe noch keinen Grund jetzt gelesen. Es wird ein gesundheitlicher Grund gewesen sein. Aber man kann sich in diesem Jahr... Sie kann sich selber auch dieses Jahr nicht auf sich verlassen.
Naja, und schau dir wirklich mal an, wie das Jahr gestartet ist. Das Turnier in Brisbane, wichtigstes Vorbereitungsturnier der Australian Open, da hat sie Aryna Sabalenka komplett abgeschossen im Finale.
6-0, 6-1.
Überragend in dem Match. Die viel bessere Spielerin. Und dann hat sie die ein bisschen unglückliche Niederlage bei den Australian Open gehabt, aber danach war sie mindestens auf Augenhöhe mit Świątek und mit Sabalenka unterwegs. Und dann hat es wieder im Frühjahr begonnen, eigentlich wieder ungefähr um die Sandplatzsaison herum, dass sie außer Tritt geraten ist. Und irgendwas ist los. Wir wissen nicht, was los ist. Sie will es nicht erzählen. Vielleicht wird sie es irgendwann sagen. Wir hatten letzte Woche dann die Trennung von ihrem Coach, die jetzt auch eher nüchtern mitgeteilt worden ist. Dann hatten wir hier den Erstrundenauftritt, der sehr souverän im ersten Satz war. Im zweiten fing so ein bisschen das Wackeln an. Ayava ist auch besser reingekommen. Aber man konnte eigentlich annehmen, die Form ist da und wenn die Form da ist, dann sollte sie hier ins Halbfinale einziehen. Da war sie zusammen mit Jasmine Paolini die Favoritin drauf auf den Halbfinaleinzug. Und es hat ja jetzt mal wieder nicht geklappt. Sie hat wieder rausgezogen. Ich bin gespannt, ob wir irgendeinen Grund bekommen oder ob es irgendwie so ein Wischiwaschi-Erkältung-Ding wird. Und wann wir irgendwie mal eine größere Einordnung von ihr bekommen, die sie niemand schuldig ist. Nur ist es halt schon eine kuriose Sache, an die ich mich auch so nicht erinnern kann, dass jemand über einen längeren Zeitraum sich so nicht geäußert hat, was eigentlich los ist.
eher nüchtern ist eine sehr schöne Übertreibung für das, was Elena Rybakina dann mit der Entlassung ihres Trainers oder mit der Trennung von ihrem Trainer gesagt hat. Das war nur ein einziges Bild in einer Story, kein einziges Mensch, wir hatten so große Erfolge, sondern ich danke für die Arbeit und wir arbeiten jetzt nicht mehr zusammen. Also das war schon eher Augenbrauen heben, diese Verabschiedung von Stefano Vukov von Elena Rybakina. Sie ist auf jeden Fall jetzt nicht mehr in der oberen Hälfte vertreten und der Weg ist jetzt frei für Spielerinnen wie zum Beispiel Jasmine Paolini, und da sprechen wir über das zweitkürzeste Match heute nach dem Match von Jessica Ponchet gegen Elena Rybakina. Wir sprechen über das Match von Jasmine Paolini gegen Karolina Plíšková. Die beiden kommen auf den Platz, spielen 3 Punkte. Da vertritt sich Karolina Plíšková und danach ist das Match beendet. Jasmine Paolini in der 3. Runde und trifft dort jetzt auf Julia Putintseva, die gegen Wang Jingyu im 5. Einsatz oder im 5. Match gegeneinander zum 1. Mal gewonnen hat. Jasmine Paolini hat hinterher gesagt, ja Mensch, also so möchte ich dann auch nicht weiterkommen, aber ich bin jetzt froh, dass ich dann jetzt nochmal 2 Tage Pause habe und dann beim nächsten Mal wieder angreifen kann. Paolini wird nicht ohne Selbstbewusstsein auf diese Auslosung gucken.
Ja, und zwar eine schräge Situation, um da nochmal drauf zurückzukommen, das war jetzt auch nicht dramatisch. Ich hatte das dann, die Höhepunkte im Nachhinein gesehen und schon so fast durch meine Finger geguckt, weil ich jetzt nicht jemand sehen wollte, der irgendwie, weiß ich, sich umknickt oder irgendeine brutale Verletzung. Sie war mitten im Ballwechsel, sie fängt an zu humpeln, Nummer ist durch. Und wirklich eine der kurioseren Sachen, die ich gesehen habe bei einer Verletzung. Und Plíšková ist wirklich niemand, die ist hart, die ist tough, die gibt ein Knie auf, da wird schon was gewesen sein, das will ich damit nicht sagen, sondern es war einfach absurd, weil es so schnell ging. Es waren 2 Minuten, war die Sache durch. Paolini hatte ein langes, ein hartes, zehrendes Match in der 1. Runde gegen Bianca Andreescu, das hat sie überstanden und dann, ja, hier jetzt auf jeden Fall Glück gehabt und Putintseva in der 3. Runde wird sie sich auch jetzt nicht sonderlich drüber beschweren und damit ist die Auslosung offen. Also es kann natürlich, da wirst du dann nachher sagen, ob Osaka oder Muchova da durchgekommen ist, Potapova kann da kommen, aber nichts sonderlich Dramatisches im Moment für Paolini, vielleicht abseits einer formstarken Osaka.
Ja, also sie ist halt in der Form, wo sie jetzt sagen kann, ja, Julia Putintseva, da habe ich die Mittel für, um die zu besiegen. Putintseva wird mich nicht vom Platz schießen und ich werde die Mittel haben und auch das Selbstvertrauen haben, um Putintseva zu besiegen. Auch wenn Putintseva in den 2 Runden einen wirklich guten Eindruck hinterlassen hat gegen Lina Noskova und Wang Jingyu. Also das sollte sie nicht unterschätzen und trotzdem sollte sie die Favoritin sein in diesem Match. Und ein Wort noch zu Putintseva. Wirklich, wirklich bemerkenswert, wie gut sie drauf ist seit ein paar Monaten.
Ja, ich gucke mal ganz kurz. Müsste eine Chance haben, auch in die Top 20 bald einzuziehen. Hat auch wirklich richtig gute Siege in den letzten Wochen wieder gehabt. Erst die 27 im Race, ist nicht so weit von den Top 20 entfernt. Ist auf jeden Fall möglich, dass sie in die Richtung aufbricht. Müsste sie jetzt wahrscheinlich das Match gegen Paolini gewinnen und hier ins Viertelfinale kommen. Aber sie kann auch in den nächsten Wochen und Monaten noch Punkte holen. Und das Beeindruckende ist eben, dass sie nicht nur Spielerinnen wegräumt, die sich schwer tun mit ihrem Spielstil, sondern auch große Namen besiegt hat. Wenn sie es hier nochmal schafft gegen Paolini, wäre es, meine ich, der 3. große Top-10-Sieg in einem Grand-Slam-Turnier in diesem Jahr. Das wäre sehr beeindruckend. Aber für mich ist sie gegen den spezifischen Spielstil von Paolini schon außen da drin, weil Paolini kann das, was Putintseva kann, halt nur auf einem höheren Level.
Mhm. Wir werden sehen. Putintseva gegen Paolini ist eine der 3. Runden. Anastasia Potapova hat gegen Varvara Lebchenko gewonnen mit 6:3, 6:4. Wartet jetzt auf ihre Gegnerin Naomi Osaka oder Karolina Muchova. Am Ende des Podcasts werde ich darüber dann nochmal sprechen. Anna Kalinskaya hat mit 6:2, 6:4 gegen Anna Bonda gewonnen und hat gegen Beatrice Haddad-Maia oder spielt jetzt gegen Beatrice Haddad-Maia. Und das war für mich die größte Enttäuschung des Tages. Haddad-Maia gegen Sarah Sorribes-Tormo, beide Spielerinnen, letztes Jahr für 6 der 10 längsten Matches verantwortlich der WTA-Tour im letzten Jahr. Was machen sie? Spielen knapp 90 Minuten, 6:2, 6:1 für Haddad-Maia.
Trotzdem natürlich beeindruckend. Ne? Ja. Also das hätte jetzt auch, oder wir sprechen nachher noch über Iga Świątek, da wäre das vielleicht in 48 Minuten durch gewesen. Also von dem, was ich gesehen habe, hat Haddad-Maia wirklich gut gespielt. hängt ja oder ist trotz aller Physis, aller Power eben nicht unbedingt jemand, die Gegnerinnen abschießt, die jetzt immer den Ballwechsel für sich entscheiden kann, sondern die lebt von der Physis, von dem Druck, den sie erzeugen kann auf konstantem Level. Und das ist so ein bisschen, was bei ihr das Beeindruckende ist. Und das hat sie anscheinend heute auf sehr hohem Niveau gemacht. Ich habe auch nicht mit so einem direkten Sieg gerechnet. Geht jetzt wahrscheinlich in eine 50-50-Chance gegen Kalinskaya rein, die auch sehr gut darin ist, Gegnerin auszukontern und heute wirklich gut aufgeschlagen hat. Aber für beide ist das natürlich eine Riesenchance, weil von oben kommt Poncher und dann vermutlich Caroline Wozniacki, die absolut schlagbar ist. Und dann wäre es eine Möglichkeit für beide, hier ein Viertelfinale einzuziehen. Und so häufig hat Schmeier das noch nicht geschafft und Kalinskaya, glaube ich, nur bei den Australian Open in diesem Jahr.
Caroline Wozniacki gegen Renata Sarasua, das Ergebnis erfahrt ihr auch am Ende noch. Poncet haben wir besprochen. Jessica Pegula hat heute ein sehr kniffliges Match gegen Sofia Kenin gewonnen. In zwei knappen Sätzen, das war eine sehr unterhaltsame Geschichte. Und Pegula steht jetzt in der dritten Runde und sie musste jetzt zwei Runden überstehen, wo man sagen kann, das war nicht ganz einfach. Shelby Rogers, ja, Shelby Rogers war quasi schon zurückgetreten und die hat dann nachher auch ihre Karriere beendet. Das war wahrscheinlich eher eine einfache Nummer. Aber dieses Match gegen Sofia Kenin war schwierig und das hat sie überstanden in zwei Sätzen und trifft jetzt etwas überraschend auf Jessica Buzas Manero. Die hat gegen Katie Bolter in zwei knappen Sätzen gewonnen. Aber wie Pegula jetzt hier, wie seriös und wie konzentriert sie dieses Match gewonnen hat, das hat mich beeindruckt.
War für sie natürlich zu hoffen nach dem Sommer, den sie jetzt hatte, wo sie überragend gut in Kanada und dann auch nochmal richtig gut in Cincinnati gespielt hat. Trotzdem habe ich bei ihr so ein bisschen über das letzte Jahr das Vertrauen verloren, dass sie die Sachen schon richten wird, weil sie dann doch ein paar Mal irgendwie sich auf die Nase gelegt hat, als Chancen da waren. Und jetzt muss sie hier, denke ich, auf die Auslosung gucken und sagen, Viertelfinale ist Ziel, auch wenn Diana Schneider da in der vierten Runde kommen könnte. Aber im Moment ist sie zu gut, zu souverän und ich finde, das sind zwei schon beeindruckende Siege, weil Rogers steht ihr, glaube ich, ziemlich nahe und da war vorher schon klar, die Karriere ist vorbei und das ist dann ja wirklich nicht einfach. Und Kenin, das haben wir gegen Raducanu gesehen, die ist ziemlich weit davon entfernt, Top-Ten-Spielerin zu sein, aber die ist halt so ein Tennistroll. Ein Tennistroll, der den anderen das Leben sehr, sehr schwer machen kann. Und Pegula, finde ich, das hat man dann im Match auch gesehen, kann mittlerweile ziemlich aufs Gas drücken und kann ziemlich in die Offensive gehen und hat Kenin in den entscheidenden Momenten weggedrückt. Und da hat sie schon einen Fortschritt gemacht, Pegula, der ihr auch in der Theorie natürlich helfen könnte, wenn sie weit in diesem Turnier kommt.
Ja, also Pegula, für mich war das jetzt heute auch sowas wie keine Reifeprüfung, weil wir wissen, was Pegula kann, aber trotzdem, nach den ersten Monaten, die ja durchaus eher schwierig verlaufen sind und wo sie sich dann auch von David Witt getrennt hat und so ein bisschen erstmal wieder Füße oder den Boden unter den Füßen holen musste, da ist das jetzt im Moment wirklich beeindruckend. Und dass sie auf Jessica Buzas Manero trifft, das hat mich auch überrascht. Die hat gegen Katie Bolter mit 7-5, 7-5 gewonnen. Das Match, da muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich nicht gesehen, deswegen kann ich dazu jetzt im Moment nicht sagen. Hast du was davon gesehen?
Ja, so diese 8 Minuten Höhepunkte und was schon auffiel und dann auch, wenn man auf die Zahlen am Ende guckt, es waren nur 4 Punkte mehr. Und zwar ein klassisches Match, wo eine Spielerin ein bisschen effizienter war. Und Bolter, so gut sie auch mittlerweile ist und es auch verdient hat, in den Top 40 zu sein, sie ist schon ganz schön Harakiri-mäßig manchmal unterwegs, wo es teilweise sehr gut läuft und dann aber auch Phasen gibt, wo sie halt minutenlang nicht wirklich den Ball trifft. Und hier war es einfach so, dass Buzas Manero ein gewisses Grundniveau geboten hat und Bolter das manchmal über, aber meistens untertroffen hat. Und das ist schon eine enttäuschende Sache für sie, würde ich sagen. Weil Buzas Manero ist jung, die wird vermutlich auch ein bisschen die bessere Karriere haben. Für Bolter ist das immer so die goldene Phase in ihrer Laufbahn. Das sind eigentlich Chancen, die sie nutzen müsste.
Diana Schneider hat mit 6-4, 6-4 gegen Clara Tauson gewonnen, unterstreicht ihre bemerkenswert gute Form in den letzten Monaten und trifft jetzt sehr überraschend auf Sara Errani. Sara Errani hat sich durchgesetzt gegen Caroline Doddyhide mit 7-5 und 7-5. Caroline Doddyhide hatte gerade einen richtig guten Sieg gefeiert gegen Danielle Collins und verliert dann gegen Sara Errani. Und wir müssen es einfach nochmal dazu sagen, der Aufschlag von Sara Errani ist nicht mehr existent. So kann man es, glaube ich, ausdrücken. Aber wenn sie in die Rallyes kommt, wenn sie in die Ballwechsel kommt, dann ist sie immer noch eine Spielerin, die mit sehr vielen Gegnerinnen mithalten kann. Und das war hier der Fall. Und Dolleheit war meiner Meinung nach dort viel zu zurückhaltend, viel zu ängstlich und hat überhaupt nichts investiert offensiv in dieses Match.
Ja, und bringt eine der absurdesten Zahlen hervor. Hast du gesehen, wie viel Return oder Prozent der Return-Punkte am Ende an Dolleheit gegangen sind?
Nee, habe ich nicht gesehen.
27%.
Das ist fast unentschuldbar.
Ja, ich glaube, ein Breakball gegen Irani über zwei Sätze. Also ist wirklich unentschuldbar, weil der Aufschlag von Irani dürfte der schlechteste in den Top 100 sein. Und wenn nicht, ist er unter den Top 3. Und da nichts hinzubekommen, de facto auch einfach zu passiv zu sein, das kann nicht sein. Und Irani hat super gut am Netz gespielt, war auch viel Surfen-Volley dabei oder schnell ans Netz kommen und hat damit dann Dolly Hyde den Zahn gezogen. Aber das ist eine Enttäuschung, vor allem nachdem Dolly Hyde ja schon ein bisschen, nicht unbedingt Glück hatte, aber schon die Mithilfe von Daniel Collins in der ersten Runde hatte. Da glaube ich, müsste sie so eine Chance wirklich nutzen.
Sarah Irani, also in der dritten Runde, trifft auf Diana Schneider. Zusammen mit Jasmine Paolini waren die beiden auch im Doppel erfolgreich. Oder spielen sie noch? Ich schaue jetzt nochmal.
Ich glaube, sie spielen noch.
Sie spielen noch. Ja, 6-3 sind 3-0 führen sie allerdings. Das ist also, da bin ich jetzt relativ positiv, dass sie das jetzt noch gewinnen. Ne? Sind übrigens Olympiasieger geworden, die beiden, Irani und Paolini.
Ja. Wirklich?
Ja. Ich habe das, glaube ich, auch mal im Podcast hier vorausgesagt.
Naja, ich habe ja auch gesagt, Paolini kommt hier ins Halbfinale.
Ja.
Noch ist möglich. Gegen Iga Świątek.
Das ist ja alles noch möglich. Und da kannst du dann auch auf dicke Hose machen am Ende. Ludmila Samsonova hat ein ganz enges Match gegen Marie Buskova gewonnen. 6-3 im dritten Satz. Und trifft jetzt, und das ist auch überraschend, auf Aisling Krüger. Beziehungsweise ist das so überraschend, weil Aisling Krüger genießt einen richtig, richtig guten Sommer. Hatte große Probleme in der ersten Runde gegen Zhang Zhuai. 0-6, 6-1, 7-5. Aber Mira Andreeva hat sie jetzt aus den Schuhen gespielt. 6-1, 6-4. Und das war eine grundsolide Leistung. Und Mira Andreeva ist irgendwann im Laufe des Matches oder ziemlich zu Anfang des Matches sogar sehr kopflos geworden und hat am Ende versucht, mit dem Kopf durch die Wand zu gehen und war ganz zum Ende des Matches, merkte man, dass sie noch nicht so lange auf der Tour ist.
Ja, war enttäuschende Leistung. Finde ich. Mach's auch gerade nochmal auf, weil ich nur zwischendrin aufgeschrieben hatte. Sie hat hinter dem zweiten Aufschlag nur 2 von 16 Punkten gewonnen. Ja. Und Krüger kann auf den Ball draufhauen, hat nicht ganz die Power und Eleganz von Rybakina, aber ist auch nicht so weit von entfernt. Von daher, das ist schon okay, wenn sie die Ballwechsel übernehmen kann. Aber für mich war das von Andreeva nicht gut. Und sie ist zum Ende nochmal reingekommen. Sie hätte es auch 6-1, 6-1 verlieren können. Da hatte ich aber das Gefühl, ja okay, da hat sie einfach dann Krüger zu viel Vorsprung gegeben. Für mich war die Rückhand heute auch nicht im Ansatz gut genug. Da ist Krüger immer wieder reingegangen. Da kamen dann die Fehler. Und es ging halt einfach, und das haben wir jetzt aber schon ein paar Mal gesehen, zu schnell. Also wenn Andreeva dann, ich habe keine Zeit hier, aber es wären gefühlt 50 Minuten gewesen, wo sie 6-1, 4-1 hinten gelegen hat. Und das war zu schnell. Und Krüger hat selber nicht so souverän unbedingt aufgeschlagen. Der erste war gut, aber hinter dem zweiten hat sie auch gewackelt, aber Andreeva konnte es gar nicht nutzen. Am Ende eben zweimal den Aufschlag gehalten, nicht viel Gegenwehr leisten können, nicht konzentriert genug gewesen, nicht, was sie eigentlich auszeichnet, eine Taktik finden können, um der Power von Krüger was entgegenzusetzen. Und dann war es schon ein enttäuschendes Ausscheiden in der Klarheit.
Andreeva als ausgeschieden, Aisling Krüger, die, wie gesagt, einen sehr tollen Sommer genießt, trifft jetzt auf Ludmila Samsonova. Und dann haben wir ganz oben noch Iga Świątek, die heute auf Ena Schibahala traf. Und die Schibahala-Geschichte können wir tatsächlich noch einmal gerade erzählen. Sie ist eine der ganz, ganz wenigen Spielerinnen, die als erstes im Doppel Erfolg hatte und dann irgendwann gesagt hat, ich möchte eigentlich auch gerne im Einzelerfolg haben. Hat die Verbindung mit Shuko Aoyama aufgebrochen und hat dann Anfang des Jahres hat sie sich wieder auf die ganz kleine ITF-Tour gegeben. Sie war eigentlich schon also wirklich eine etablierte Top 20 Doppelspielerin, war ja letztes Jahr dann auch bei den Australian Open im Finale mit Aoyama und hat sich so ganz langsam wieder hochgespielt. Und dann ist sie als allerletzte Spielerin in die Qualifikation gekommen für die US Open, hat sich durchgesetzt in der ersten Runde mit einem epischen Match mit 10-6 im Match-Tiebreak gegen Darius Saville gewonnen und stand jetzt in der zweiten Runde gegen Iga Świątek. Und dort stand sie auch auf komplett verlorenem Posten. Sie verliert mit 0-6, 1-6. Sie hat ihren Aufschlag oder ihr Spiel, was sie gewonnen hat im zweiten Satz, nach einem 13 Minuten langen Aufschlagspiel gewonnen. Da war sie dann am Ende wirklich sehr glücklich drüber, dass sie dann doch kein Doppelbagel dann bekommen hat von Iga Świątek. Aber es ist eine coole Geschichte. Sie hat hier die zweite Runde erreicht, $140.000. Und für Iga Świątek war das heute eine sehr konzentrierte Leistung. Und die hat auch, ich habe das Match kommentiert, die hat zu keiner Sekunde des Matches hat sie auch nur ein Müh den Fokus verloren. Das fand ich beeindruckend, gerade bei so einem Spielstand, bei so einem Match dann.
Ja, ein goldener Tag für sie. André war es raus, Rybakina ist raus. Sie ja. hat den Fuß hier wieder im Turnier drin, denn die erste Runde war wackelig und jetzt hat sie halt einfach nochmal aufs Gas gedrückt. Und die nächste Runde, egal wer da jetzt durchkommt, die sollte sie gewinnen. Samsonova könnte Świątek eine Theorie vom Platz schießen, genauso wie Kruger, aber ich glaube, Świątek ist jetzt angekommen hier im Turnier. Und für Shibahara ist es natürlich ein bisschen bitter, so klar zu verlieren. Und ich frage mich, also die beiden, die mir immer einfallen, die diesen Sprung geschafft haben, war Radek Stepanek und natürlich Barbora Krejčíková. Mhm. Beide sind aber mit ganz viel Variabilität auf die Einzeltour gekommen und konnten dann eine gewisse Athletik mitbringen. Und wenn ich mir das Spiel von Shibahara angucke, frage ich mich, ob es nicht zu mechanisch ist, ob da nicht so ein bisschen das Besondere fehlt, um quasi ganz alleine den Durchbruch, weiß ich, zum Beispiel in die Top 50 zu schaffen. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie es Richtung 100 oder so schafft, aber ich frage mich, ob möglich ist, also sie muss ja kein Grand Slam gewinnen wie Krejčíková, muss auch nicht in die Top 10 kommen wie Stepanek, aber ich frage mich, ist eine Top 50 möglich? Ich glaube im Moment eigentlich nicht, aber es ist natürlich von ihr, das Wort habe ich gleich vor zwei Tagen schon benutzt, sehr nobel, dass sie es probiert.
Ja, absolut. Und ich glaube auch, dass sie Top 100 Potenzial hat, weil ich glaube, dass ihre Vorhand gut ist und ihr Aufschlag sehr gut ist. Dass es für mehr reicht, weiß ich im Moment auch noch nicht. Aber sie hat ja selber dann auch gesagt, wenn es nicht funktioniert, gehe ich wieder ins Doppel zurück. Und im Doppel hatte ich die Erfolge und die werde ich dann auch wiederbekommen. Da war sie sehr selbstbewusst. Und eins noch gerade, Radek Stepanek hatte dazu dann auch noch diese Geschmeidigkeit.
Ja, ja. Wenn ich weiß, was wir meinen, der google Wurm Radek Stepanek.
Iga Świątek also jetzt in der dritten Runde trifft entweder auf Elisabetta Cocciaretto und Anastasia Pavlyuchenkova. Die spielen zu diesem Zeitpunkt gerade, während wir sprechen. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die Herren sprechen und natürlich dann den Rest der Ergebnisse hier durchbringen bei Chip and Charge, dem Tennis Talk.
Wie konnten eine blonde Frau und ein unscheinbarer Copyshop in der englischen Provinz fast zwei der größten Formel-1-Rennställe aller Zeiten und sogar die ganze Rennserie zu Fall bringen? Ihr hört es in der neuen Ausgabe von Tatort Sport. Es geht um Spygate, eine Geschichte über Rache, Gier, Geld, Macht und eine im Sport einmalige Strafe.
Tatort Sport.
Wir haben noch nicht den ganz großen Tag erlebt, beziehungsweise die ganz großen Matches. Während wir hier gerade sprechen, läuft ein wirklich, wirklich hoch unterhaltsames Match zwischen David Goffin und Adrian Mannarino. Die beiden sind im vierten Satz, das ist noch nicht zu Ende, aber ich sag mal so, Goffin und Mannarino, da treffen zwei Spielstile aufeinander, die so richtig gut zueinander passen.
Ja, ich hatte schon gesehen, dass dir das gefallen hat. Mhm. Ich habe ehrlicherweise quasi immer zu einem anderen Match geschaltet, während das passiert ist. Ich fand immer irgendwas interessanter, weil ich mir denke, ach Gott, die alten Säcke habe ich da jetzt schon so häufig gesehen. Ja. Aber die alten Säcke können natürlich nochmal für Unterhaltung sorgen. Aber das ist ein Match, von dem ich dann nur als einziges gesehen habe, wie Mannarino auf einer Bank saß und sich Blasen hat behandeln lassen. Das war meine einzige Begegnung mit diesem Match.
Ich sag dir, keiner der Zuschauerinnen und Zuschauer, die da gerade auf dem Platz sind, wird sein Kommen bereuen und da drei Stunden geguckt zu haben. Das wird niemand von denen bereuen, weil das wirklich ein hochunterhaltsames Match ist. Aber das läuft im Moment noch, deswegen können wir es nicht komplett besprechen. Wer ausgeschieden ist, ist Hubert Hurkacz. Der hat heute verloren gegen Jordan Thompson. 6-7, 1-6, 5-7. Zwei Dinge. Einmal, Hubert Hurkacz ist nach seiner Meniskus-OP vielleicht etwas zu früh zurückgekommen, weil er ist noch weit davon entfernt, von der alten Form, davon seinen Aufschlag wenigstens immer durchzubringen, ganz sicher. Zweitens, Jordan Thompson ist ganz schön zäckig, wenn er spielt. Und den musst du erstmal besiegen und der ist unangenehm, das ist eklig zu spielen. Und Jordan Thompson hat daraus einen Beruf gemacht und inzwischen wirklich eine ziemlich coole Karriere.
Auf jeden Fall. ein Top-10-Spieler sollte trotzdem gegen Thompson gewinnen. Wir hatten, glaube ich, in der Auslosungsvorschau genau das Matchup umkringelt als ist schwierig, weil Thompson eben so ein variabler Spieler ist, das gerade zäckig gesagt, jemand, der so eine Reife als Tennisspieler hat, dass es halt jedem schwer macht und trotzdem würde man erwarten, Hurkacz müsste das hinbekommen. Hurkacz hat ja auch auf den ersten Satz serviert, hat dann im Tiebreak kein Land gesehen, im zweiten ist er klar schwächer gewesen, im dritten, meine ich, hat er nochmal mit Break geführt, es war Korda, der, glaube ich, im dritten nochmal mit Break geführt hat. Mhm. Bei Hurkacz war es eben kein Break, aber er hat gegen den ersten Aufschlag von Thompson keine Chance gehabt und er hat eigentlich auch nur wenig Chancen gehabt, wenn Thompson den Weg ans Netz gefunden hat. Und Hurkacz mag zu früh zurückgekommen sein, aber er hatte eigentlich wieder einen ganz okayen Sommer und er wartet halt abseits seines einen Wimbledon-Halbfinals immer noch auf den Grand-Slam-Durchbruch. Hier war die Möglichkeit da und er konnte sie mal wieder nicht nutzen und es ist ja dann das Wie, was enttäuschend ist, weil wenn man jetzt sagt, okay, der verliert es halt 7-5 im fünften Satz, passiert. Aber einen 1-6 zwischendrin haben, ein Servieren auf dem ersten Satz haben, ist dann schon schwach.
Ja, das ist schwach. Und das würde ich auch überhaupt nicht in Abrede stellen. Und glaube ich, trotzdem habe ich das Gefühl, dass er einfach noch nicht wieder richtig Fuß gefasst hat. Und ja, er hatte ein paar Ergebnisse, aber er hatte halt auch den besten Aufschlag der Welt. Und der bringt ihm zwischendurch dann immer noch die Matches, die er gewinnen kann. Und manchmal ist er dann komplett... Ja,
also auch wäre jetzt keine Überraschung, wenn er jetzt Shanghai gewinnt, wenn er bei den
aber dann ist er vielleicht wieder fit. Dabei wäre. Ja, dann hat er vielleicht jetzt noch anderthalb, zwei Wochen Pause, wo er sich ein bisschen regenerieren kann von seiner Verletzung. Und das war ja nichts Profanes. Das ist ja nicht ein Fingernagel eingerissen oder so. Der hatte eine OP am Meniskus, nachdem er in Wimbledon fies weggerutscht ist.
Spielt er eigentlich zum Beispiel den Laver Cup?
Nee, den Laver Cup spielt er nicht.
Ja. Nein, okay. Sagen wir so, ich weiß nicht, ob es allein seine Entscheidung war.
Ja, also da müssen wir jetzt nicht so tiefer reingehen. John Thompson trifft auf Matteo Analdi, der hat gegen Roman Safiulin mit 6-2, 6-4, 6-4 gewonnen. Analdi genießt auch ein sehr, sehr gutes Jahr 2024. Dan Evans und Mariano Navone, die spielen gerade. Dan Evans sieht schon jetzt aus, als hätte er 4,5 Stunden auf dem Buckel gehabt. Der regeneriert immer noch von seinem 5,5-Stunden-Match gegen Karen Khachanov. Der Sieger davon trifft auf Alex de Minaur, der hat in 3 Sätzen gegen Otto Virtanen gewonnen. De Minaur 7-5, 6-1, 7-6. Bei dem wusste man auch nicht so richtig, wie die Form ist. Jetzt ist er auf einmal der Favorit aufs Viertelfinale.
Na, und ich hatte jetzt am Matchend nicht geguckt, aber zwischendrin hat er kaum 50% erste Aufschläge reinbekommen. Und trotzdem hat Virtanen quasi gar keine Chance gehabt gegen den Aufschlag von De Minaur. Zeigt natürlich A, wie viel besser der Aufschlag geworden ist von De Minaur. B, aber auch, dass Otto Virtanen so ein bisschen Casino-Spieler ist. Und heute ist nicht so viel beim Einsatz rumgekommen. Also er war natürlich dran in Sätzen 1 und 3, aber ich hatte jetzt in beiden auch nicht das Gefühl, ja, der wird sich schon einen davon holen oder der reißt hier in irgendeiner Form das Match. Da war De Minaur einfach auf zu hohem Niveau unterwegs und der hat einen doofen Sommer gehabt, weil er sich ja eben auch verletzt hat in Wimbledon, hat sich jetzt aber wirklich gut gerissen und du hast gesagt, der ist der Favorit aufs Viertelfinale. Eigentlich glaube ich nur, dass Thompson ihn schlagen könnte.
Ja, das wäre ein cooles australisches Duell und ich weiß gar nicht, wo dann Leighton Hewitt sitzen mag.
Bestimmt bei De Minaur.
Meinst du?
Nein,
das glaube ich nicht.
Der zahlt ihm doch sein Gehalt, also... Glaubst nicht?
Nee, glaube ich nicht. Der sitzt dann irgendwo neutral. Also ich glaube nicht, dass er sich in eine von den Boxen setzt. Glaube ich nicht. Ist auch egal. Darüber sprechen wir, wenn es so weit kommen sollte. Thomas Machatsch hat heute die dritte Runde erreicht. 6-4, 6-2, 6-4. Und Thomas Machatsch die dritte Runde erreicht. Das ist super. Gegen Fabio Fognini in der ersten Runde. Alles super. Aber die Leistung von Sebastian Korda, die kann nur als wirklich enttäuschend bezeichnet werden. Korda hatte 4-2, 40-0 im ersten Satz und verliert dann die nächsten 8 Spiele. Lag dann 0-4 zurück im zweiten Satz. Und verliert dann aber wirklich sang- und klanglos. Ich glaube, da passt diese Floskel einfach mal.
Möp, 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 möp.
Ja, genau.
So war es, ne?
Wie früher, wenn dieses Wetten-das-Zeichen bei einer verlorenen Wette so zusammengeschrumpft ist. Das weißt du aber auch noch, oder?
Ja, natürlich. Er hat sich ja zwischendrin behandeln lassen. Vielleicht hat ihm die Hitze zugesetzt, aber es war einfach eine enttäuschende Leistung. Vor allem nach dem Sommer. Er hat in Washington gewonnen, er hat dann im, was war es, Halbfinale oder Finale in Kanada gestanden. Er konnte hier nur mit dem Anspruch reinkommen, mindestens das Match gegen Alcaraz zu erreichen. Und Mahatsch ist, abseits davon, dass er wirklich immer aussieht wie Nicolas Kiefer, auch wenn er nicht unbedingt spielt wie Nicolas Kiefer, ist ein guter, solider Tennisspieler, aber halt eigentlich Top 30 Niveau, höchstens. Und Korda ist talentierter, müsste mehr draus machen, aber wir haben da auch schon häufiger drüber gesprochen, irgendwas lässt ihn immer im Stich. Mal ist der Rückschlag, mal ist der Aufschlag, mal ist die Vorhand, die Rückhand passt eigentlich meistens und das war einfach enttäuschend. Eben, es war ein enger Beginn, wo er dann eben derjenige war, der das Break gezogen hat und das dann noch herzugeben war enttäuschend. Selbe im dritten Satz, also für mich eine ziemlich unerklärliche Leistung hier von Korda gewesen.
Manchmal verlässt ihn noch sein ganzes Spiel und das hat ihn heute ab dem 4:2 im ersten Satz verlassen. Also das war wirklich keine gute Leistung. Thomas Mahatsch in der dritten Runde entweder gegen Goffin oder Mannarino. Ich gucke noch mit einem halben Auge drauf. Das geht ziemlich sicher in einen fünften Satz. Jack Draper hat keine Probleme gehabt gegen Facundo Diaz Acosta. 6-4, 6-2, 6-2. Wer auch weiter ist und wer ein richtig gutes Jahr 2024 genießt und vor allen Dingen bei den Hartplatz-Grand Slams, das ist Nuno Borges. Der hat heute in drei Sätzen gegen Thanasi Kokkinakis gewonnen. Thanasi Kokkinakis, erste Runde gegen Tsitsipas, siegreich. Aber Kokkinakis ist immer einer für das eine Big Match und dann verliert er eigentlich immer relativ trübe gegen den nächsten Gegner. Ich meine, damals hat er im Big Match gegen Andy Murray verloren, aber so also richtig konstant wird das nicht hinbekommen auf solchen Turnieren.
Galt ja mal als ganz groß Talent, mindestens ja. So groß wie Kyrgios. Hat damals, glaube ich, Kyrgios auch im Finale der Australian Open einen Junioren besiegt. Ich habe das Gefühl, bei ihm ist Flair, Ausstrahlung. Und am Ende ist er dann doch gar nicht so ein guter Tennisspieler. Also er ist ein ziemlich guter Athlet, aber es gibt dann halt doch viele, die besser sind. Ich finde seine Rückhand richtig gut, aber sie ist kein Top-Ten-Schlag. Und auch sonst nichts, was eigentlich heraussticht. Er hat eben diese Ausstrahlung. Und ich glaube, es ist ja auch ganz normal zu denken, dass er dann eigentlich besser ist, als er am Ende ist. Und er spielt ein okayes Jahr, aber ich müsste jetzt nachgucken, ist wahrscheinlich irgendwie so die 60 oder so im Race und wahrscheinlich gehört er ehrlicherweise da auch hin. Und das Borges schon anders. Also ich meine, der wird sowieso wahrscheinlich derjenige sein, der Rafael Nadal in dessen letzten Finale besiegt hat. Mhm. Und generell eben jemand, der immer seine Leistung bringt, der athletischer ist, als man denkt, auch wenn er nicht so beeindruckend aussieht wie Kokkinakis, der konzentriert ist, der gute Grundschläge hat, der wahrscheinlich ein Maximum aus seiner Karriere rausholen wird und ich glaube auch eine bessere als Kokkinakis haben wird.
Weißt du, was die beste Platzierung von Kokkinakis in dessen Karriere in der Weltrangliste war?
Oh, 57 oder so?
65.
Ja.
Und ist im Race auf Platz 66 jetzt.
Das ist anscheinend genau sein Leben. Ich weiß leider nicht mehr, wer sein Gegner damals war, aber es müsste so 2016 oder so Australian Open gewesen sein. Hat er eine zweite Runde, glaube ich, gegen jemand relativ großen gespielt. Ziemlich legendäres Match, weil war extrem voll. Es war in den Sonnenschein hinein. Die Australian Open haben das total zelebriert und die Annahme war, ja, es ist einer der kommenden Superstars im Tennis. Und war er für mich auch, weil diese fantastische Rückhand so ein bisschen fast wie Siniakova oder sowas. Und es ist nicht viel daraus geworden, muss man ehrlich sagen.
Er war damals eine ganze Zeit wirklich häufig verletzt. Er hat damals gegen Ernest Gulbis gewonnen, 8:6 im fünften Satz. 2015 war das gegen Lord Gulbis, der damals an 11 gesetzt war. Er war ja jahrelang verletzt und dann hatte er diesen einen Sieg gegen Roger Federer in Indian Wells dann nochmal gehabt. Und jeder hat gedacht, wow, das ist vielleicht jetzt die neue Geburtsstunde des neuen Thanasi Kokkinakis, aber er ist dann noch nicht wieder drüber hinausgekommen. Aber dass du einen Sieg gegen Ernest Gulbis als einen gegen den ganz Großen bezeichnest, ach herrlich, dieser Abend bringt noch immer wieder Überraschungen. Nuno Borges also jetzt entweder gegen Jakub Menschik oder Tristan Schoolcate. Die beiden spielen gerade noch. Schoolcate führt mit 2-1 Sätzen etwas überraschend. Weitere Australier hier. Ein weiterer Australier auch noch in der nächsten Runde. Das ist Chris O'Connell. Der hat nämlich in 4 Sätzen gegen Mattia Bellucci gewonnen und trifft jetzt auf Jannik Sinner. Und Jannik Sinner hat gegen Alex Mickelson überhaupt nichts anbrennen lassen. 6-4, 6-0, 6-2. Das war eine starke Geschichte. Und abseits des ganzen Bohais, was rund um seine Person in den letzten 7 Tagen passiert ist, kann er das, glaube ich, relativ gut ausblenden momentan. Alex Mickelson war jedenfalls keine Aufgabe für ihn.
Ja, es gab, glaube ich, 2 Breaks für jeden in den ersten 8 Spielen. Und dann hat Mickelson irgendwas 30-0, 40-0 bei seinem eigenen Aufschlag geführt. Sinn hat ihn abgenommen und hat dann gefühlt in 15 Minuten 8 Spiele in Folge gewonnen. Und danach war die Nummer durch. Und wir hatten über Mickelson, glaube ich, in der Vorschau auf das Match gesprochen und waren ja beide ein bisschen skeptisch, wie weit es am Ende für ihn wirklich in der Weltrangliste nach oben geht. Und er fällt halt auf, weil er unkonventioneller Typ ist, ein unkonventioneller Spieler ist. Aber, und das führt ja auch nochmal kurz zurück zu Kokkinakis, am Ende lebt Tennis ja von Effizienz und nicht von Ausstrahlung oder davon, was anders zu können als die anderen, sondern es geht darum, was besser zu können als die anderen. Und das weiß ich noch nicht, was Mickelson da im Angebot hat. Und da hat man gesehen, dass ein Sinner ziemlich zerschellt ist. Und ich würde auch annehmen, dass Sinner Ähnliches mit Chris O'Connell in der nächsten Runde machen wird.
Da gehe ich jetzt auch erst einfach mal von aus. Aber die Australier haben hier eine sehr, sehr gute Mannschaftsleistung bis jetzt in dieser dritten Runde. Ein Blick nochmal zurück auf gestern, / morgen. Alexander Zverev hat gegen Alexandre Müller 6-4, 7-6, 6-1 gewonnen. Bei gestern wirklich extremen Temperaturen, 36 Grad waren es. Das Dach des Louis Armstrong Stadium war halb geschlossen und deswegen, um die Hitze so ein ganz kleines bisschen draußen zu halten. Es gab fiese Szenen. Thomas Martin Echeverria hat sich auf dem Platz übergeben. Wir haben einige Leute gesehen, die wirklich Probleme damit hatten. Alexander Zverev hat gesagt, er hat sich gut gefühlt. Das Einzige, was er gesagt hat, ich habe noch nie in meinem Leben so geschwitzt. 3 Paar Schuhe durchgeschwitzt.
Ja, habe ich auch schon geschafft. Ist extrem unangenehm. Aber wenn Zverev natürlich eins mitbringt, dann diese Premium-Fitness. Also da ist er sicherlich Top 5 oder so auf der Tour. Jetzt bin ich gespannt auf die nächste Runde. Thomas Martin Echeverry eben so eine Benchmark im Tennis. Irgendwie halt so der Top 50-Spieler, bringt immer gute Leistung. War damals auch der Gegner von Zverev im Viertelfinale bei den French Open vor 1,5 Jahren. Vorbild von ihm ist Novak Djokovic und er ist so die Leitvariante von Djokovic. Er verteilt gut, er bewegt sich gut, aber normalerweise hat er nichts, um Zverev in irgendeiner Form in Gefahr zu bringen und danach könnte Zverev dann mal wieder ein Date haben mit Lorenzo Musetti, der sich doch ein bisschen schwer getan hat gegen Kecmanovic oder Brandon Nakashima, der ja hier Holger Rune rausgenommen hat vor 2 Tagen. Also keine spektakulär herausfordernde Auslosung im Moment für Zverev, aber durchaus gute, solide Gegner, auf die er hier treffen kann.
Ja, Musetti hatte einen ganz, ganz harten Kampf gegen Miomir Kecmanovic. 7-5 im 5. Satz und Brandon Nakashima cruist so ein bisschen durch. 3 Sätze gegen Holger Rune, 3 Sätze gegen Arthur Cazot und vor allen Dingen einen richtig guten Sommer bislang. Also Nakashima gegen Musetti ist eine wirklich interessante Begegnung, die wir haben. Das waren die Ergebnisse, die wir bis zu diesem Zeitpunkt 0:16 aufgenommen haben und gleich gibt's den Rest. Und damit kommen wir zu den Ergebnissen der Nacht oder vielmehr dem Ergebnis der Nacht. Viele hatten gedacht, dass das Match zwischen Naomi Osaka und Karolina Muchova das Highlight der Nacht sein würde. Doch Botik van de Sandsrulp beansprucht die Nachrichten dieser Night Session für sich. Der Niederländer sorgte für eine der größten Sensationen der letzten Jahre und besiegte den French Open und Wimbledon-Sieger dieses Jahres Carlos Alcaraz mit 6-1, 7-5 und 6-4. Das Ergebnis in seiner Klarheit kann man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Van de Sandsrulp zeigte sich von Anfang an wenig beeindruckt von seinem Gegner. Er lief jeden Ball, zeigte eine gute Aufschlagquote, machte wenig Fehler und gewann dieses Match hoch verdient. Ja, er spielte sehr gut. Doch die Leistung von Alcaraz war teilweise schockierend, so muss man es sagen. Im ersten Satz standen 0 Winner und 8 Unforced Errors auf der Habenseite von Alcaraz. Die Körpersprache des Spaniers war enorm schwach. Auch aus seiner Box kamen keinerlei Impulse. Anscheinend ist immer noch die Niederlage bei Olympia gegen Novak Djokovic in seinem Kopf. So jedenfalls auch er in der Pressekonferenz hinterher. Wir wurden auf jeden Fall Zeuge einer der größten Überraschungen im Herrentennis der letzten Jahre. Und Van de Sandschulp? Der hatte nach den French Open laut über ein Karriereende nachgedacht. Er hatte vor 4 Wochen bei einem Challenger in der Schweiz noch gegen Mika Brunold die 577 der Weltrangliste verloren. Sein Selbstvertrauen war bei Null. Wie er dieses Match durchzog, auch nachdem er im 3. Satz nochmal einen Break kassiert hatte, ist einfach atemberaubend. Im On-Court-Interview mit Mary Jo Fernandes war auch er selbst noch ein wenig ungläubig.
Botic, congratulations. That was an incredible performance from start to finish. How were you able to pull off this huge upset?
I am a little bit lost of words, but it's been an incredible evening here. First time for me, night session on RTS. Crowd was amazing, so thank you for that. And yeah, unbelievable night.
You've had a tough season. Where did you find the belief that you can play at this level against someone who had given you a lot of difficulties in the past?
I got a lot of confidence from the last match. Also played really solid the last match, and I think from point one I believed here today that I could make a chance, and you see how it sometimes turns out.
What was your strategy against Carlos? Because it seemed like you were running everything down, you were serving well, you were coming into the net beautifully.
Yeah, defending well. I think I saw some of the stats. I won unbelievable amount of points at the net. So I think my coach wanted me to be a little bit more aggressive. So yeah, I think I did it really well today.
And your composure, you look so calm. Were you as calm as you looked out there, even when you were closing out the match?
Of course, I had some nerves, but I think if you want to beat one of these guys, you have to be unbelievable calm and keep your head there. Otherwise, they take so easy advantage of it.
Finally, your next opponent, Jack Draper, big lefty server. How will you approach that match? A very different matchup.
I played Jack Draper. Didn't know that before, but. Really good player, having a really good season actually. So good serve, good backhand. So it's gonna be a tough match like this one, but we'll be ready for it.
Congratulations, that was an outstanding performance. Well done.
Thank you.
Van de Sandschulp ist der erste Niederländer seit 1991 Paul Haarhuis, der hier auch in seiner Box saß, der bei den US Open gegen einen Top-3-Spieler gewann. Haarhuis gewann damals in dieser 3. Runde gegen Boris Becker. Ihr wollt es sicher hören? Hier hört ihr es. Das Draw hat sich geöffnet. Van de Sandschulp trifft in der 3. Runde auf Jack Draper. Das 2. Viertel ist komplett offen. Da auch Hubert Hurkacz raus ist, ist Alex de Minaur der am höchsten gesetzte Spieler mit der 10. Er trifft jetzt auf Dan Evans und sollte sich sehr selbstbewusst zeigen, was seine Chancen angeht, obwohl auch er gerade von einer Verletzung zurückkommt. David Goffin gewann gegen Adrian Mannarino in 4 Sätzen. Ein hochunterhaltsames Match auf einem Außencourt. Philipp und ich sprachen vorhin auch darüber. Bei den Frauen schauten alle auf das Match der Night Session zwischen Naomi Osaka und Karolina Muchova. Osaka hatte in der 1. Runde gegen Jelena Ostapenko eine so starke Leistung gezeigt. Die 2. Runde gegen Muchova wurde nicht einfacher. Niki Goya, die das Match für Sportdeutschland TV kommentierte, mit der Zusammenfassung dieses Matches.
So, liebe Chip and Charge-Fans, es ist 3 Uhr nachts und gerade ging die Partie zwischen Naomi Osaka und Karolina Muchova zu Ende und die hat gehalten, was sie versprochen hat. Eine hochklassige Partie, in der Karolina Muchova die aggressivere Spielerin war im 1. Satz. Das hätte man so im Vorfeld nicht vermutet. Man hätte ja eher angenommen, dass Osaka mit ihrem Power-Tennis versucht zu dominieren. Aber nein, Muchova mehr Winner im 1. Satz, besser serviert, effizienter im Aufschlag, nachdem sie in den ersten Spielen zwar mehr Mühe hat beim ersten Aufschlag oder beim eigenen Aufschlag als Osaka, aber hinten raus dann deutlich effizienter mit dem Aufschlag und verdient gewonnen, den ersten Durchgang. In Durchgang Nummer 2 macht Osaka mehr Druck, retourniert besser und holt sich bei 5-4, 40-0 eigenem Aufschlag 3 Satzbälle, spielt es bis dahin richtig gut und dann verliert sie leider die Nerven, beziehungsweise gehen die Nerven mit ihr durch. Vorhandfehler, Doppelfehler, Vorhandfehler und es folgen einige Vorhandfehler, also hat er ordentlich geklemmt auf dieser Seite. schafft es bis in den Tiebreak, den Muchova aber mutig spielt, kreativ spielt und dann für sich entscheiden kann. Also es war ein sehr kurioser zweiter Satz, in dem Osaka einige Chancen hat liegen lassen, aber auch sie kommt Schritt für Schritt wieder zurück an ihre Topform und das ist schön zu sehen, denn wenn sie gut spielt, wenn sie einen guten Tag hat und auch so wie in der ersten Runde gegen Ostapenko gespielt hat, dann sehe ich sie auch sehr bald wieder ganz weit vorne in der Weltrangliste und tief in den großen Turnieren. Karolina Muchova, eine der variabelsten Spielerinnen auf der Tour, vielleicht mit Ons Jabeur die variabelste Spielerin auf der Tour, macht so unglaublich viel Spaß, hat toll gespielt, von am Netz spektakuläre Punkte gewonnen, mit einem guten Händchen, mit einem tollen Ballgefühl. Und ich muss mich outen, ich bin großer Fan ihrer Spielweise, schaue ihr unglaublich gerne zu und bin sehr gespannt, was sie im weiteren Turnierverlauf noch reißen kann.
Danke, Niki. Für Muchova geht es jetzt gegen Anastasia Potapova. Caroline Wozniacki gewann in 2 Sätzen gegen Renata Sarasua. Das war's mit der heutigen Ausgabe. Morgen wird es keinen Podcast geben, übermorgen eventuell auch nicht. Das wird sich allerdings morgen herausstellen. Wenn euch gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns bei Twitter, Instagram, Blue Sky oder Threads. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr sagt, Mensch, die möchten wir auch finanziell unterstützen oder möchte ich finanziell unterstützen, dann könnt ihr das tun. In den Shownotes sind die Links für Steady und PayPal hinterlegt. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.